Tá com elementar.
Elementar.
Willkommen beim Elementarbildung.at Podcast.
Alles rund elementare Bildung in Österreich.
Da ist für mich immer wieder erkenntlich, dass die Qualität, die wir anbieten österreichweit, eigentlich eine sehr hohe ist.
Es gibt einfach draußen in der Praxis zu wenig Kindergartenpädagoginnen und Pädagogen. Und da ist, finde ich, nur logisch, dass man fragt, wo kommen die hin?
Und vor allem jetzt ist für viele, und das betrifft mich momentan auch noch, eine Arbeit im Kindergarten zwar wunderschön, sonst wäre man nicht in der Ausbildung, wo man nicht gerne mit Kindern arbeiten würde, aber eben auch, es hat einen bitteren Beigeschmack.
Wenn sozusagen die Theorie schön ist, dass ich mich diesem einen Kind widme und jetzt mit diesem einen Kind etwas machen kann, will, soll und dann aber praktisch 20 andere Kinder genau dasselbe brauchen oder was Ähnliches brauchen.
Also ich halte die Frage, wie man die Leute, die in das Feld kommen, wie man die halten kann, wie man ein Umfeld schafft, das diese Begeisterung für das Feld aufrechterhält, die halte ich für viel wichtiger als wie viele Leute gehen aus der Fünfjährigen in den Beruf.
Herzlich willkommen zur vierten Folge des elementarbildung.at Podcast. Mein Name ist Max Werschitz, ich bin Betreuer in einem Kindergarten in Graz und ich produziere diesen Podcast im Namen von NEBÖ, dem Netzwerk Elementare Bildung Österreich. In Folge 1 und 3 haben wir ja bereits das aktuell gravierendste Problem der elementaren Bildungseinrichtungen in Österreich beleuchtet, und zwar, es herrscht akuter Personalmangel. Und das, obwohl es eigentlich genügend Elementarpädagoginnen und Pädagogen gibt. Sie werden zu einem großen Teil an den BAföPs, den Bildungsanstalten für Elementarpädagogik, ausgebildet. Aber wo sind sie dann, die Absolventinnen und Absolventen? Diese Frage und noch viele andere rund um die Ausbildung an den BAföPs, den Kollegs und in den Hochschullehrgängen bespreche ich in dieser Folge mit drei Lehrenden und drei SchülerInnen bzw. StudentInnen. Wir starten mit den Lehrenden. Unter ihnen ist auch ein ehemaliger BAföP-Direktor und Mitbegründer des ersten Kollegs in Österreich und die Leiterin des Hochschullehrgangs Elementarpädagogik an der PH Wien. Meine erste Frage bzw. Bitte wäre, stellen Sie sich kurz vor und vor allem, wie Sie aktuell in die Ausbildung von Elementarpädagoginnen und Elementarpädagogen involviert sind.
Ja, mein Name ist eben Tamara Kaltenecker. Ich bin derzeit als Didaktik- und Praxislehrerin an der BAföP Blitzen beschäftigt. Mittlerweile das 13. Schuljahr. Ich habe selber die Ausbildung an der BAföP Blitzen vor vielen, vielen Jahren absolviert. Habe dann sehr lange in Wien gelebt und gearbeitet, im Hort und in verschiedenen Kindergärten, in öffentlichen Kindergärten und auch in privaten Institutionen. Und ja, bin dann eben auf Umwegen, würde ich mal sagen, selbst an der Schule gelandet.
Ja, mein Name ist Renate Steinmann. Ich komme aus Wien und bin dort Kollegkoordinatorin an der BAföP 10. Unterrichte da, wie die Frau Kaltenecker, auch schon 13 Jahre in dem Fachbereich. War davor Kindergarten-Hortpädagogin, Sonderhortpädagogin bei der Stadt Wien über 25 Jahre. Und war dort auch für die Pressearbeit am Schluss zuständig. Bin jetzt seit diesem Jahr Lehrgangsleiterin auch für den Hochschullehrgang Elementarpädagogik an der BH Wien und führe dort auch Lehre durch.
Okay, mein Name ist Tilman Schleicher. Ich war Direktor einer BAföP und war Lehrender an einer BAföP. Seit 1. September bin ich in Pension. Ich habe das erste Kolleg Österreichs mitbegründet und habe dort den Schwerpunkt Pädagogik bzw. Bewegungserziehung aufgebaut und habe das seit 1994 bis 31. August gemacht.
Dankeschön. Als nächstes würde ich gerne für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen einen Überblick gewinnen, weil es sind ja nicht alle Fachleute aus dem Bereich elementare Bildung. Wie schaut denn das in Österreich aus? Welche Ausbildungsformen gibt es eigentlich, damit man Elementarpädagoge oder Elementarpädagogin werden kann? Haben Sie einen Überblick, in welcher dieser die meisten Plätze angeboten werden und wo entsprechend dann auch die meisten Teilnehmer drinnen sind?
Prinzipiell gibt es die Oberstufenform, also eine berufsbildende höhere Schule. Das ist zwischen 15 und 19. Die sogenannte Fünfjährige wird es abgekürzt auch immer bezeichnet. Und diese Form hat auch im Augenblick noch die meisten Schülerinnen, Studierende, wie immer man das bezeichnet. Dann gibt es Kollegformen. Da gibt es die Tagesform Vollzeit. Und dann gibt es die berufsbegleitenden Formen als Abendkolleg, als Tageskolleg, in welcher Form. Das ist dann eigentlich immer die Entscheidung der jeweiligen Schule, in welcher Form sie das anbietet. Die Kollegform ist zweijährig in Vollzeitausstattung und berufsbegleitend dreijährig oder zweieinhalbjährig, also fünfsemestrig. Das hängt wieder von dem jeweiligen Standort ab, wie das dort gehandhabt wird. Und dann gibt es, da kann die Renate das erklären, natürlich den Hochschullehrgang.
Genau, den gibt es seit vorigem Jahr ganz brandneu, den Hochschullehrgang Elementarpädagogik. Hier gibt es aber eine starke Einschränkung. Das bedeutet, dass nur studieren darf, wer Primarpädagogik davor studiert hat, beziehungsweise Sonderpädagogik oder aus dem universitären Studium der Bildungs- und Erziehungswissenschaften kommt. Der Lehrgang dauert ein Jahr, das heißt zwei Semester, und fußt darauf, dass grundsätzliche pädagogisches Wissen schon vorhanden ist, und deswegen begründet sich auch diese einjährige Ausbildung.
Für Leute, die sich da jetzt überhaupt nicht auskennen, die sich zum Beispiel denken, okay, ich will jetzt Elementarpädagoge, Elementarpädagogin werden, was sind denn eigentlich die Inhalte? Also jetzt ganz, ganz einfach gefragt, was sind die Fächer in einer BAföG fünfjährig oder was sind die Studienblöcke und so weiter in einer Kollegausbildung, was wird da gelehrt?
Also an der BAföG ist es so, dass es eine fünfjährige Ausbildung ist, die beinhaltet eine Berufsausbildung, nämlich zum Elementarpädagogen, zur Elementarpädagogin, und gleichzeitig führt sie aber zur Matura, zu einer allgemeingültigen Matura, die zu jedem Studium an jeder Universität berechtigt. Deswegen sind die Ausbildungsinhalte grundsätzlich gleich wie an einem Oberstufengymnasium, also mit Deutsch, Mathe, Englisch, so wie wir das kennen, ganz klassisch. Und dann ist eben ein großer, großer Teil von berufsbezogenen Fächern. Da ist eben die Pädagogik, die Didaktik ungefähr im gleichen Stundenausmaß. Und dann eben die Praxis, die ab der ersten Klasse bis zur fünften Klasse teilweise in Blockveranstaltungen und aber auch als Tagespraktikum durchgeführt werden. Dazu kommen dann eine ganze Reihe an musischen Fächern, Instrumentalunterricht, Rhythmik, dann eben diese ganzen Bereiche Zeichnen, Werken, kreatives Gestalten, Turnen natürlich, was auch ganz wichtig ist für angehende Elementarpädagogen und Pädagoginnen. Also es ist eine ganz breite Bandbreite. Und dadurch eben alle allgemeinbildenden Fächer, sage ich jetzt einmal, zur Matura führen und dann noch quasi daneben die berufspraktische Ausbildung stattfinden muss, ist es wirklich für die Schülerinnen und Schüler sehr, sehr zeitaufwendig. Und ich habe früher oft gehört, in der BAföG, da kommt man leicht zu einer Matura. Vereinzelt kommen Schülerinnen immer noch mit dieser Vorstellung zu uns an die Schule. Die merken aber dann bereits nach ein paar Wochen, dass es nicht so ist. Also es ist schon eine sehr anstrengende, herausfordernde Ausbildung an der fünfjährigen Form. Im Kolleg ist es ein bisschen anders gelagert. Da ist ja die Voraussetzung eine Matura oder eine abgelegte Berufsreife- oder Studienberechtigungsprüfung. Das heißt, dass die Kandidatinnen alle die Matura vorher schon absolviert haben. Das heißt, dass diese Fächer dann im Kolleg nicht mehr in dieser Form unterrichtet werden. In dieser Form sage ich deswegen, weil es gibt natürlich auch im Kolleg dann noch ein paar Einzelheiten, sage ich, die sich auf das beziehen. Aber im Grunde gibt es dann im Kolleg eben diese berufsspezifischen Fächer, diese pädagogische Ausbildung.
Ich habe nur zwei Anmerkungen dazu. Erstens, weil ich ein Fanatiker von Bewegung bin, es ist nicht Turnen. Es heißt Bewegungserziehung, Bewegung und Sport. Und es geht tatsächlich um Bewegung bei dem elementarpädagogischen Bereich. Und Turnen ist ein spezifischer Begriff, der eigentlich sehr eingeschränkt ist. Das ist mir nur wichtig, weil das, es wird auch immer wieder Sport gesagt oder so, aber im elementarbildlichen Alter geht es um Bewegung, weil das ist ein Teil der Persönlichkeitsentwicklung und es geht nicht nur um Fertigkeiten. Also das ist mir wichtig. Aber was mir noch wichtig ist, ist zu sagen, dass der Unterschied zwischen Kolleg und Fünfjährige ist, die Fünfjährige ist geprägt von der Zentralmatura. Das merkt man sozusagen quasi in dem Übergang von der nicht zentral geführten Matura zur Zentralmatura, hat es Auswirkungen auf die berufsspezifischen Fächer gegeben, weil die Zentralmatura bedeutet, dass ein Fokus auf Englisch, Deutsch, Mathematik da ist, der sich einfach zwangsläufig auf das andere ausgewirkt hat. Und das fällt im Kolleg sozusagen quasi weg, weil dort keine zentrale Prüfung ist. Zwar einigen sich die Kollegen auf eine gemeinsame Fragestellung im Schriftlichen und auf Themenfelder bei der mündlichen, aber es wird keine vorgegebene zentrale Aufgabenstellung gegeben. Das eröffnet andere Arbeitsmöglichkeiten eigentlich in beiden Bereichen. Die Fünfjährige ist da und auch die Lehrenden sind aus dieser Vorgabe halt schon viel stärker vorherbestimmt als im Kolleg.
Was mir jetzt aufgefallen ist, ist, dass sehr oft das Wort wegen der Zentralmatura, das Wort zentral gefallen, sind die Bildungsinhalte an den BAföGs, an den Kollegs. Ist das irgendwie zentral organisiert? Also bekommt man jetzt in jedem Bundesland die gleiche Ausbildung oder kann das variieren?
Nein, das variiert nicht. Also es ist grundsätzlich der gleiche Inhalt. Das kriegen das gleiche Paket quasi an jedem Standort. Natürlich mit den Lehrpersonen verändern sich halt auch Schwerpunkte. Manches ist einen wichtiger als dem anderen. Aber insgesamt ist es überall die gleiche Ausbildung. Also von der Qualität her der Ausbildung unterscheidet sich es in keinem Bundesland.
Wie kann man sich denn dieses Verhältnis von Theorie zu Praxis vorstellen? Also wie praxisorientiert ist der Unterricht und wie sehr ist es dann verknüpft mit den tatsächlichen Praktika, die die Schülerinnen und Studentinnen dann machen müssen?
Ja, da mir das ein großes Anliegen ist, möchte ich da gleich einhaken. Ich glaube, dass es wesentlich ist, es ist eine persönliche Haltung, aber ich weiß das auch von Kolleginnen und Kollegen, die das so umsetzen, immer einen Konnex zwischen der Theorie und der Praxis herzustellen, um auch ein Verständnis der Schülerinnen und Schüler, der Studierenden zu haben und zu verstehen, dass Pädagogik etwa oder Didaktik und andere Fächer nicht nur allein für sich stehen, sondern eine Umsetzung dann im Kindergarten bedürfen. Damit verstehen auch Schülerinnen und Schüler, also Studierende, sehr schnell, dass das jetzt nicht etwas ist, was ich unbedingt auswendig lernen muss, sondern dass ich das verstehen muss, denn das brauche ich dann wesentlich in der Praxis und in der Arbeit mit Kindern.
Wie schätzen Sie denn die Ausbildung in Österreich zum Elementarpädagogen, zur Elementarpädagogin im internationalen Vergleich ein?
Wir haben, spreche ich jetzt von der BAföG 10, also auch an der BH, haben wir oftmals Austausch internationaler Art. Und da ist für mich immer wieder erkenntlich, dass die Qualität, die wir anbieten österreichweit, eigentlich eine sehr hohe ist. Zum Beispiel, wenn wir Deutschland oder die Schweiz sehen, hier gibt es zwar ein Studium, doch die Bandbreite ist weit größer. Also zum Beispiel in der Schweiz ist es vom sehr jungen Kind bis zum 18-Jährigen und damit ist die Spezialisierung auf das sehr junge Kind relativ kurz angesetzt. Das heißt, in der genaueren Spezialisierung sind wir meiner Meinung nach schon im Spitzenfeld mit dabei. Es könnte immer mehr sein, aber ich glaube, dass wir Kolleginnen und Kollegen in der Praxis draußen sehr gut vorbereiten.
Also ich kann das bestätigen aus sowohl den Erfahrungen mit Erasmus Plus von unserer Schule beziehungsweise im Austausch bei den Direktorinnen mit der BAföG in Graz, dass die Verschränkung von Praxis und Theorie eigentlich das Qualitätsmerkmal der Schülerinnen und Studierenden in Österreich ist und dass die sozusagen quasi, was durchgängig in den Kollegs sehr stark und sehr ausgeprägt ist, aber auch in der Fünfjährigen, das Schulen des Reflektierens, das sozusagen quasi immer die Praxis und die Theorie mit einbezieht, sozusagen quasi, weil Reflektieren bedeutet ja aufgrund von theoretischen Annahmen und Erkenntnissen die praktischen Vorgänge und Handlungen zu überdenken, zu analysieren, dass das sozusagen quasi im Berufsfeld sich oder im Umgang mit den Kindern sich besonders niederschlägt. Also dass da die Qualität sehr hoch wahrgenommen wird in den entsprechenden Ländern. Also nach unseren Erfahrungen ist es Frankreich, Holland und Irland gewesen, wo sich diese Erfahrungen gezeigt haben.
Wir haben vor ein paar Jahren eine Einladung gehabt. Wir, das heißt eine Kollegin von mir und ich, mit 10 Schülerinnen unserer Schule nach München zu einem Kindergarten von Forms Education. Das ist immer ein bilinguales Konzept, die von Kinderkrippe bis Matura die Kinder eben bildet. Und es haben sich da von unserer Schule Schülerinnen beworben. Und nachdem Forms Education so überaus zufrieden war mit deren Arbeit, haben die bei uns an der Schule angefragt, ob wir noch mehr davon haben. Und haben uns wirklich eingeladen, 2 Tage in diese Institution. Und wir sind dann mit 10 Schülerinnen hingefahren und unsere Schülerinnen haben sie dann gleich im ganzen Haus verteilt und haben sie zu den Kindern dazugesetzt. Und eine Schülerin hat dann nach einer Gitarre gefragt. Die waren dann ganz geflasht im ersten Moment, haben nicht gewusst, was sie jetzt machen sollten. Und eine Bedienstete ist dann in den Dachboden hochgestiegen, hat eine Gitarre runtergeholt. Und die Kinder waren total fasziniert, weil da eine Schülerin am Boden sitzt und Gitarre spielt. Und dann ist uns eben auch rückgemeldet worden, dass diese Ausbildung in Österreich wirklich eine qualitativ hochwertige ist und eine umfangreiche, wo eben die Schülerinnen und Schüler wirklich lernen, wie man mit Kindern umgeht, wie man aber auch Kinder begeistern kann. Da kann ich das auch bestätigen, was die Frau Steinmann gesagt hat und eben auch mein Vorredner, dass wir da im internationalen Vergleich ganz sicher mithalten können.
Können Sie mir ungefähr eine Einschätzung geben, wie viel Prozent der Absolventinnen und Absolventen dieser Ausbildungsformen dann in den Beruf gehen? Ich frage natürlich, weil wir aktuell einen sehr großen Mangel an Elementarpädagoginnen und Elementarpädagogen haben, aber wie ich, seit ich mich mit dem Thema auch politisch-aktivistisch beschäftige, das anscheinend nicht daran liegt, dass wir nicht genügend Leute haben, die diese Ausbildung fertig machen. Es hat sogar der steirische Landeshauptmann Christoph Drexler in einem ORF Steiermark-Interview gesagt oder zugegeben, ich weiß nicht, ob es eben so offizielle Zahlen gibt, dass zum Beispiel 70% der BAföG-Absolventinnen und Absolventen in der Steiermark nicht in den Beruf gehen. Haben Sie einen groben Überblick, wie das bei den Ausbildungsformen ausschaut?
Das ist seit der letzten Direktorentagung auch sehr diskutiert worden, weil diese Ansage, dass nur 20% in den Beruf gehen, in der Fünfjährigen zum Beispiel, die lässt sich eigentlich so nicht ganz halten. Ich habe in den letzten 3 Jahren das in der Fünfjährigen erhoben und da waren es 50%, die in den Beruf gegangen sind. Von den restlichen 50% haben 35% ein Lehramt studiert, was sich jetzt eigentlich auch als berufsspezifische, also wo ich die Ausbildung als berufsspezifische Vorbereitung darin sehe. Also wenn Lehrende eine elementarpädagogische Ausbildung als Grundlage haben, finde ich, sind sie besser ausgebildet als Lehrende, weil man an der Uni keine besonders sehr vorteilhafte Ausbildung in pädagogischer Hinsicht bekommt, auch von der Praxis her. Im Kolleg haben wir, was ich dazu sagen will, wir haben keine Aufzeichnungen darüber oder wir haben kein Verfahren, wie wir erheben, wie lange die im Beruf bleiben. Aus dem Kolleg weiß ich aber, also von den Abgängern weiß ich, dass es eigentlich fast 100% sind, die in den Beruf gehen. Ich weiß aber auch, dass sich da immer wieder was ändert, dass Leute dann nach 5 Jahren, 6 Jahren spezielle Ausbildungen machen oder das Feld wechseln oder so. Aber genau, also wie das Verhältnis prozentuell ist, dadurch, dass ich als Bewegungserzieher sehr oft in praktischen Stellen, also in Kindergärten war, wo wir aber Praktikum, Bewegungslandschaft oder so gemacht haben, habe ich gesehen, dass ich auch nach 10 oder 12 Jahren noch immer ehemalige Studierende angetroffen habe im Kindergarten. Also es gibt da schon eine große Anzahl von Leuten, die auch bleiben.
Also aus der Steiermark muss ich dem Herrn Drexler leider recht geben. Erfahrungsgemäß ist es wirklich 1/3 der Absolventinnen, die in den Beruf einsteigen. Wir haben natürlich auch, wie Sie gesagt haben, keine Zahlen, wie lange die dann bleiben. Viele unserer Absolventinnen gehen Teilzeit in den Beruf, studieren berufsbegleitend und unsere Absolventinnen, die studieren wirklich teilweise Fächer, die mit der Elementarpädagogik oder überhaupt mit der Pädagogik gar nichts zu tun haben. Wir haben Meeresbiologinnen, wir haben Bautechnikerinnen, wir haben wirklich alles. Ja? Und es ist tatsächlich so, dass ungefähr ein Drittel dann tatsächlich nur in den Beruf geht. Vom Kolleg kann ich das bestätigen, dass nahezu 100% in den Beruf gehen. Das führe persönlich darauf zurück, die kommen als Erwachsene an die Ausbildungsstätten, die lassen sie ausbilden genau für diesen Beruf und dann gehen sie auch in diesen Beruf. Und die Schülerinnen und Schüler der fünften Klassen, die haben ja nach der Matura alle Wege offen. Und daher kommen eben diese Zahlen dann zustande.
Bei uns ist genau das gleiche Bild. Also wir haben hier in dem Kolleg, bei den Kolleg-Absolventinnen und Absolventen eine fast 100%ige Übernahme in den Kindergarten. Die wissen genau, dass sie dorthin wollen. Interessanterweise, vielleicht komme ich auch noch später darauf zurück, wissen wir nicht genau, wie lange. Und ich hatte jetzt auch ein Studierendentreffen und da bin ich auch drauf gekommen, dass da einige nach aller spätestens 4 bis 5 Jahren sagen, das war's für mich. Also auch bei den Erwachsenen, bei der Ausbildung der 5-Jährigen, also dieser Jugendlichen, der 14- bis 19-Jährigen, kann ich aus eigener Erfahrung von meiner Tochter sagen, die ist Absolventin ab diesem Sommer und aus ihrer Klasse gehen genau 3 in den Beruf. Also da ist niemand sonst, es sind ganz, ganz wenige und die meisten studieren und zwar studieren auch, und das kann ich auch bestätigen, was ganz anderes. Also von Recht, Jus ist sehr stark belegt, aber auch Wirtschaft. Und da kommt der Kindergarten momentan mal nicht vor. Es wird wahrscheinlich auch so sein, dass einige wieder zurückkehren. Aber das entdecke ich als grobes, großes Problem einerseits. Und andererseits an unserem Standort muss ich sagen, dass wir auch große Schwierigkeiten haben, Interessierte überhaupt zu finden. Wenn die dann mal an der Schule sind, dann läuft die Sache und es sind ganz, ganz viele sehr begeistert von der Ausbildung und da möchte ich auch das vom Herrn Schleicher auch nochmal bestätigen, diese Aussage auch mit dieser persönlichkeitsfördernden Ausbildung, die ganz stark auch in die eigene Biografie hineingeht und gerade bei Erwachsenen höre ich sehr oft, dass sie das irrsinnig faszinierend finden und sie sehr viel voneinander lernen. Und von über sich vor allem auch sehr viel lernen und das als sehr bereichernd empfinden. Aber erstens einmal kommen sie seltener und wir verlieren sie sehr schnell. Und das ist ein Problem, dass wir schon, ich bin aus dem gewerkschaftlichen Bereich komme ich, ich habe eine Personalvertretung gemacht über 20 Jahre. Und wir hatten in den 90er Jahren schon mal so eine Abfrage, warum die Leute gehen, und da war es noch nicht ein Matura-Bereich, wo Menschen das auch leichter konnten, dass sie weggehen und einfach ein Studium machen, sondern die waren eigentlich gebunden und die gingen trotzdem. Und im Schnitt nicht irgendwelche Leute, sondern Menschen nach 10-jähriger Erfahrung, nach 10-jährigem Tun im Beruf und meistens sehr engagierte Kolleginnen und Kollegen und immer mit der gleichen Argumentation, sie sind ausgebrannt, sie können nicht mehr, sie wollen nicht mehr. Und wohlgemerkt, das war in den 90er Jahren. Und ich höre das genau in der gleichen Konstellation noch immer.
Niemand stellt sich die Frage, was die Hack-Abgänger, die HTL-Abgänger machen und ob das problematisch ist, wenn die nicht in dem Berufsfeld sind. Das passiert eigentlich in der bildungspolitischen Debatte nur bei den BAföG-Abgängern. Diese Ausbildungen, die berufsbildenden Ausbildungen für HTL sind genauso teuer wie unsere. Und eigentlich mit der Matura gibt man ihnen ja die Möglichkeit, sich frei zu entscheiden. Trotzdem ist es ein sinnvoller Schultyp, der in der Bildungslandschaft etwas abdeckt, was es ohne den nicht geben würde. Also das, aus meiner Sicht ist die Frage, ob die im Beruf gehen, weniger relevant. Man müsste sich sozusagen quasi konzentrieren. Wir haben ja jetzt die Erkenntnis, dass Erwachsene sich definitiv entscheiden. Das heißt, man müsste sich konzentrieren, wie bekomme ich Menschen dazu, sich mit diesem Feld auseinanderzusetzen, mit der Elementarpädagogik, und wie ermögliche ich ihnen, die Ausbildung zu machen. Also ich halte die Frage, wie man die Leute, die in das Feld kommen, wie man die halten kann, wie man ein Umfeld schafft, das diese Begeisterung für das Feld aufrechterhält, die halte ich für viel wichtiger als wie viele Leute gehen aus der 5-Jährigen in den Beruf, weil das muss man eigentlich den Jugendlichen zugestehen, dass sie mit 17 oder 18 noch nicht fertig sind, dass sie da ihre Entscheidungen überdenken, die sie mit 14 getroffen haben. Sie sind aber für das Leben an sich gut gerüstet, weil sie wirklich in vielen Bereichen Erfahrungen gesammelt haben, die man in anderen Schultypen nicht so sammeln kann.
Also für mich ist es schon logisch, diese Frage, wo kommen die BAföG-Absolventinnen hin? Weil in den letzten Jahren, und weil ich zurückdenken kann, gibt es das Problem wirklich schon sehr, sehr lange. Es gibt einfach draußen in der Praxis zu wenig Kindergartenpädagoginnen und Pädagogen. Und da ist, finde ich, nur logisch, dass man fragt, wo kommen die hin? Weil wir haben sehr viele BAföGs in ganz Österreich. Bis mit den Schülerzahlen innerhalb Österreich ausschaut, weiß ich nicht. In der Steiermark muss ich sagen, dass es, ja, wir könnten mehr Schülerinnen und Schüler ausbilden, sage ich es jetzt einmal so. Und dann ist natürlich die Frage, es gibt Schülerinnen, es gibt Absolventinnen, wo sind die dann, wenn es in den Beruf hinausgeht? Und da wird jetzt mehr denn je sichtbar, dass sie einfach fehlen.
Da möchte ich gleich andocken auch, weil also einerseits verschwinden viele, aber auf der anderen Seite gibt es auch viele, die interessiert sind an dem Beruf, aber es noch gar nicht wissen. Die dann im Nachhinein sagen, ah, das könnte man am zweiten Bildungsweg machen, das weiß ich gar nicht. Und bei unserem, ich sage jetzt unsere Projekt, dieses Projekt des WAFs in der Kooperation, zeigt erst, dass wenn man viel Geld in die Hand nimmt, also man, gar nicht so viel, aber doch ein bisschen Geld, Werbung betreibt und das auf verschiedenen Social Media Plattformen beziehungsweise auch ein bisschen anderswo in der Öffentlichkeit, dass das wesentlich dazu beiträgt, Leute zu informieren und in den Beruf zu holen. Da waren viele Interessierte, die wir auch nehmen hätten können, auch wenn auch Plätze vorhanden gewesen sind. Diese Fülle an Interesse, die habe ich in den letzten Jahren nicht verspürt. Und das war für uns eigentlich total überraschend, dass so viele sich interessiert haben und dass so viele wirklich gute Menschen interessiert an diesem Bildungsbereich sich bei uns gemeldet haben.
Man muss natürlich dazu sagen, ein Teil des Mangels ist entstanden, weil in den letzten Jahren viel mehr Kinder durch das verpflichtende Kindergartenjahr beziehungsweise durch die Berufstätigkeit beider Eltern einerseits, ich kann jetzt nur von den Wiener Verhältnissen sprechen, die Kinder viel früher in den Kindergarten drängen, weil es hat vor 20 Jahren einen Mangel gegeben und es gibt jetzt einen Mangel an Pädagoginnen, aber auf einem höheren Niveau, weil es um ein Vielfaches an Plätzen mehr gibt. Das heißt sozusagen quasi, dieses Feld ist gewachsen einerseits und die Ausbildungen beziehungsweise die Ressourcen, die zur Verfügung gestellt waren für Ausbildungen, sind nicht im selben Ausmaß gewachsen. Also da gibt's was und es ist natürlich richtig, wir haben lange Zeit versucht, mit dem Ministerium zu verhandeln, dass das Ministerium eigentlich sozusagen quasi, wir sind da mit den Zehner gemeinsamen Schrittes gegangen, dass die das Feld bewerben, dass sie sozusagen quasi dieses Berufsfeld schmackhaft machen, wie die Renate vorher gesagt hat, dass es einfach Informationen transportiert werden. Um was geht's da? Was stellt dieser Beruf dar? Was sind die Bedingungen? Was brauche ich dazu und so weiter? Also das, und dann kommt schon ein Interesse auf. Das heißt, es melden sich dann mehr Menschen. Wir haben bis jetzt noch keine positive Reaktion, dass das aufgenommen wird und dass man sich verantwortlich fühlt, sozusagen quasi für dieses Feld eigentlich sowas wie Image-Werbung zu betreiben, weil das einfach wichtig ist. Ich glaube, dass es eine sehr komplexe Geschichte ist, wo es viele Bedingungen gibt und da glaube ich auch, dass es vieler verschiedener Ansätze bedarf, dass man zu mehr Leuten kommt, die in dem Feld bleiben.
Gut, danke schön. Dann würde ich jetzt so in die Abschlussrunde gerne kommen. Wenn Sie jetzt sagen könnten, Sie sind Bundespräsident oder Bundespräsidentin, weil ja jetzt dann bald die Wahl ist. Und Sie können jetzt einfach so das Budget aufstocken, wie Sie wollen. Sie können gesetzlich machen, was Sie wollen. Wie würde für Sie die Bildungslandschaft, die Elementare in Österreich in 10, 15 Jahren ausschauen?
Ich würde sofort einmal das Bruttoinlandsprodukt anheben. Wir haben derzeit 0,64%, die wir in diesen Bereich hineinpumpen. Norwegen, Schweden, Dänemark, also alle Länder leisten sich zwischen 2% oder beziehungsweise 1,3% zumindest, also weit über 1%. Das heißt, wenn man das nur anhebt auf 1%, würde die Qualität weit besser auch in den Kindergärten ankommen. Und hier spreche ich bewusst von Qualität und nicht von Quantität. Wir haben jedes Mal, wenn wir einen Zuspruch an Geld, wenn da so etwas kommt wie ein Zuspruch von Geld, dann geht es immer um die Quantität, um den Ausbau von Häusern, neuen Plätzen zu schaffen. Das ist wunderbar, das Barcelona-Ziel von 33% Abdeckung dann nur bis Dreijährigen in den Bundesländern, das ist begrüßenswert. Aber wen stellen wir denn da rein? Wenn wir hier die Qualität nicht verbessern, werden uns die Leute weiterhin davonlaufen. Und davon spreche ich nicht unbedingt von der Bezahlung vorweg. Und die meisten, die dann im Beruf stehen und frustriert sind, sprechen auch nicht vom Geld. Ein ganz hoher Prozentsatz spricht von Wertschätzung. Und Wertschätzung wird in den meisten Fällen, diese gesellschaftliche Wertschätzung kommt nicht an, weil hier einfach und wie Tilman Schleicher schon vorher gesagt hat, das auch nicht publiziert wird, auch keine Werbung für den Kindergarten gemacht wird. Was würde ich noch verändern? Ich könnte jetzt Stunden drüber sprechen, was man hier verändern kann. Sie merken das von den mangelnden IT-Ausstattungen. Wir reden hier von Medien, beginnt und gerade heute im Radio auch wieder in den Nachrichten, dass Medienförderung und Schulung schon im Kindergarten beginnen soll. Die Kindergartenpädagoginnen und Pädagogen, denen steht nicht einmal ein Computer teilweise zur Verfügung, beziehungsweise auch keine Schulung. Das heißt, wenn sie Computer haben in den Gruppen, können sie sie auch meistens nicht fachgerecht einsetzen, weil sie keine Schulungen für Medienpädagogik haben. In weiterer Folge auch im Bereich der Rahmenbedingungen, und das ist, glaube ich, einer der wesentlichen Forderungen auch kleinere Gruppen. Also einer Erzieher-Kind-Schlüssel von 1:7 mindestens wäre wirklich wünschenswert. Also ich habe da auch dahingehend eine Studie mal durchgeführt. Das Stresslevel bei Kindern unter 1,7, das heißt, wenn der höher ist, das heißt, eine Pädagogin, ein Pädagoge betreut mehr als 8 Kinder, ist dermaßen hoch, dass man sich ausrechnen kann, wie die weiteren gesundheitlichen Folgen für Kinder sind. Das will man nicht hören. Das hat man mir auch vermittelt, das nicht zu publizieren, weil ja Frauen Chancen haben sollen, auch am Arbeitsmarkt. Aber ich finde, das ist auf der falschen Seite einfach geschnürt, sondern man muss halt nicht schauen, wie man Frauen verhindern kann oder ihnen Angst macht, sondern man sollte die Rahmenbedingungen einfach verbessern, sodass für Eltern insgesamt und nicht nur für Frauen, sondern auch für Väter ein gutes Gefühl entsteht. Ich gebe mein Kind in eine Einrichtung, die eine Bildungseinrichtung ist, auch das möchte ich unterstreichen, und nicht nur eine Aufbewahrungsanstalt, sondern eine Bildungseinrichtung. Und hier wären wir auch schon bei einem weiteren Punkt, das nämlich im Bereich der Bildung endlich anzusehen und nicht im Bereich des Familienressorts, wer in die Bildung gehört. Bildung von Anfang an. So wissen wir das und so wissen wir auch schon lange, dass das wesentlich für das junge Kind ist, und so sollte es eigentlich auch verankert sein. Also Sie sehen, ich könnte hier noch stundenlang weiterreden, aber ich will auch meine Kollegin, der Frau Kaltnecker, aber auch den Herrn Tilman Schleicher noch die Chance geben, noch zu ergänzen.
Ja, also ich will da gar nicht so viel ergänzen. Sie haben schon sehr viel genannt. Ich will Sie eigentlich nur bestärken, bekräftigen. Ich stelle meinen Schülerinnen natürlich auch immer die Frage, was würdet ihr euch wünschen? Und ich habe heuer im Frühjahr eine Matura-Klasse abgeschlossen, also Klasse zur Matura geführt. Und die haben zu mir gesagt, genau das Gleiche, was Sie gerade gesagt haben, Frau Steinmann. Das Gehalt ist nicht das Problem bei Vollzeit. Jetzt muss man sich das nur umlegen auf ländliche Gebiete. Also gerade im Bezirk Liezen gibt es sehr viele Halbtagskindergärten. Die Pädagoginnen werden nicht einmal ganztags angestellt. Die verdienen dann natürlich weniger, weil sie keinen Ganztagsjob haben. Und viele verlassen auch dann deswegen das Berufsfeld, weil sie einfach zu wenig verdienen. Und was würden Sie die Schülerinnen jetzt wünschen? Kleinere Gruppen. Also Sie sagen auch 15 Kinder pro Gruppe, 2 Betreuungspersonen, also das entspricht in etwa den Zahlen, die Sie genannt haben. Das wäre wirklich wünschenswert, dass man wirklich noch qualitativ hochwertige Arbeit leisten kann, dass man über eine Bewahranstalt hinauskommt und einfach, dass die Leute gerne und auch lange in dem Beruf dann bleiben können. Also ich kann das nur bestätigen, was Sie gerade gesagt haben, Frau Steinmann.
Im Prinzip kann ich eigentlich das auch nur bestätigen, was die beiden Damen vorher gesagt haben. Also ich habe eine Befragung gemacht, weil von unserem Kolleg einige sozusagen quasi in Kindergruppen arbeiten. Und da haben wir so eine größer angelegte Befragung gemacht, was der Grund ist, in Kindergruppen zu arbeiten, und weil die ja eigentlich meist geringere Gehälter haben als Regelkindergärten. Und da war das Hauptargument einerseits die kleineren Kindergruppen. Also die sind einfach zu zweit mit 14 Kindern, zwei Pädagoginnen, und dann gibt es noch Elterndienste fürs Kochen oder für andere Dinge, oder die Gruppe leistet sich eine Köchin, einen Koch. Das ist das eine, aber gleichzeitig auch, dass häufig in Kindergruppen Infrastrukturzeit fürs Vorbereiten zur Verfügung gestellt werden und für Besprechungen. Dass Elternabende bzw. Reflexionsgespräche in der Gruppe als Dienstzeit gerechnet werden. Wir haben ja das in einem Lehrberuf wie bei uns als Lehrenden. Da wird ja eine Unterrichtseinheit sozusagen quasi gerechnet, und die setzt sich aber auch zusammen aus der Vorbereitungszeit, Nachbereitungszeiten, alle diese Infrastrukturzeiten, Besprechungszeiten und so weiter. Das heißt, eine Lehrverpflichtung bei uns ist nicht 40 Stunden in einer Klasse zu stehen, sondern einfach, wo diese Zeiten mitberechnet werden. In Wien weiß ich es, bei den meisten Trägern sind die Kinderstunden 36. Das heißt, da wird relativ wenig Zeit für die Besprechung, für die Vorbereitung, für all diese Dinge, die eigentlich in dem Beruf notwendig sind, zur Verfügung gestellt. Und das wünschen sich eigentlich viele dieser Kandidatinnen bzw. Pädagoginnen, dass das mit berücksichtigt wird. Das wäre eben entlastend eigentlich für den Beruf. Und da geht es sozusagen quasi nur indirekt ums Geld, nicht mehr zu verdienen, sondern das hat mit Wertschätzung zu tun, dass diese Tätigkeiten als Wert anerkannt werden, der notwendig ist, um diese Arbeit zu tun, dass die Qualität gehalten werden kann, dass es eben, wie die Frau Kaltenegger gesagt hat, nicht nur ums Versorgen geht.
Internationale Studien bestätigen das ja auch, und man sieht ja auch hier in anderen Ländern, skandinavischen Ländern, überall außer in Österreich ist der Schlüssel niedriger. Ja, also es gibt überall in ganz Europa niedrigere Anzahl von Kindern in Gruppen als bei uns. Und aufgrund dieser Qualität, die wirkt sich eins zu eins auf die Kinder auch aus. Und das scheint bis jetzt leider auch noch nicht angekommen zu sein. Also das finde ich als eine ganz wichtige Forderung. Und eine möchte ich noch schnell ergänzen: die österreichweit einheitlichen Bundesrahmengesetze, die sollten irgendwann einmal durchbeschlossen werden. Das würde den ganzen Kindergartenalltag, das würde alles erleichtern, denn ein einheitliches Bundesrahmengesetz gibt Qualität für ganz Österreich vor, und das wäre wirklich wünschenswert.
Das ist für mich ein wunderbares Schlusswort. Riesengroßes Dankeschön. Nach Ihnen kommt jetzt dann gleich sozusagen die andere Seite dran, nämlich Schülerinnen und Studentinnen. Und ich hoffe dann, dass wir insgesamt mit diesem Interviewpaket ein gutes Gesamtbild bieten können. Meine erste Bitte und meine erste Frage wäre: stellt euch bitte einmal kurz vor und sagt zu uns, warum habt ihr die Ausbildung zum Elementarpädagogen, zur Elementarpädagogin angefangen? Wie alt wart ihr da und welche Ausbildung ist es?
Ich bin die Marlene, bin mittlerweile 27 Jahre alt, habe die Ausbildung begonnen mit 24 und gehe in die BAföG 8 im 8. Bezirk in der Josefstadt, gehe ins berufsbegleitende Tageskolleg, das in seiner Form so einzigartig ist. Genau, ich habe mich damals fast ein Jahr lang, hat mein ganzer Entscheidungsprozess gedauert, weil ich habe mir damals mit 23 gedacht, mache ich jetzt noch eine Ausbildung? Ich weiß nicht, will ich wirklich noch in die Schule gehen? Ich habe vorher NMS-Lehramt ein Jahr lang studiert, und das war gar nicht meine Altersgruppe. Und ich habe mich sehr unwohl gefühlt und habe mir gedacht, nein, ich hospitiere ein bisschen in verschiedenen Kindergärten bei verschiedenen Trägern und möchte mir das einmal anschauen, ob ich mir das überhaupt vorstellen kann mit dieser Altersgruppe von 0 bis 6 und eben auch mit diesem Alltag, und habe das in meiner Freizeit gemacht und habe mich dann beworben und habe das Eignungsverfahren durchlaufen, und jetzt bin ich im letzten Jahr der sechssemestrigen Ausbildung.
Also ich bin Yusuf, ich mache die Ausbildung auch im Kolleg der BAföG 8 in Wien, auch die berufsbegleitende Tagesform. Und ich habe mich entschieden für die Ausbildung während meinem Zivildienst. Da war ich 21. Und zwar habe ich mich dafür entschieden, weil ich schon seit ich 15, 16 bin, gerne mit Kindern arbeite und zwar hauptsächlich im Kampfsportbereich. Und habe mich dann während meinem Astrophysikstudium dazu entschieden, dass ich nicht wie ursprünglich geplant eher mehr im physikalischen, mathematischen Bereich was mache und nebenbei mit Kindern arbeite, sondern habe mich dann eben während dem Zivildienst dazu entschieden, dass ich das Ganze ein bisschen umflippe und hauptsächlich mit Kindern arbeiten möchte, vor allem in der Altersgruppe und eventuell nebenbei noch in den anderen Bereichen. Ich bin jetzt auch im 5. von den 6 Semestern der Ausbildung.
Gut, dann bilde ich den Schluss. Ich bin der Christoph. Ich habe mich entschieden, die BAföG zu besuchen, eben nach der Hauptschule. Bin jetzt 17. Meine Ausbildung dauert 5 Jahre und vor allem als Schülersprecher, das ich jetzt die letzten 2 Jahre sein dürfen habe, habe ich ganz viel miterlebt, wie es wirklich überläuft und habe immer meine Erfahrungen sammeln dürfen. Vor allem denke ich, BAföG, es ist so, wenn man mit einer Hauptschule bzw. mit einer Unterstufe von einem Gymnasium fertig ist, ist oft die Frage, was macht man weiter, wie ihr eh schon gesagt habt, man entscheidet sich um. Und gerade deshalb sage ich, BAföG ist die Ausbildung mit Matura. Und gerade deshalb bin ich ja froh, dass ich den Schultypus präsentieren bzw. repräsentieren darf.
Dankeschön. Meine nächste Frage wäre, wie hat euch denn die Ausbildung gefallen oder wie gefällt sie euch? Was hat zum Beispiel für euch gut funktioniert? Was hat weniger gut funktioniert? Wie kann man sich das überhaupt so vorstellen?
Bei uns in der BAföG 8 ist es ja so, dass wir keine Unterrichtsstunden haben, sondern wir haben Unterrichtsblöcke. Also es schaut jeder Tag anders aus und es ist nicht so, dass man für ein Semester einen genau gleichen Stundenplan bekommt. Dieser Stundenplan ist auch nicht fix, das heißt, der kann sich immer wieder ändern. Das hat viele Vorteile, dass man Blöcke hat, wie zum Beispiel in Werken, dass man einfach 5 Stunden am Stück an etwas arbeiten kann und sich vertiefen kann oder eben auch in Didaktik oder in Pädagogik, dass man einfach 3,5 Stunden auf einmal hat und da wirklich in einen Block komplett tief eintauchen kann, anstatt bei 50 Minuten dann abbrechen zu müssen. Es ist halt leider ein bisschen ein Problem, wenn man berufsbegleitend in der Tagesform arbeitet und sich dieser Stundenplan einfach ändert, weil man hat nebenbei noch einen Job, man hat nebenbei vielleicht noch Freunde, die man noch gerne sehen würde. Und wenn das halt nicht stabil ist, dann ist das schon sehr herausfordernd. Aber sonst finde ich, also ich finde, wir haben tolle Lehrende, sehr, sehr kompetent. Und es geht halt auch viel bei uns um diese Praxisorientiertheit und darum, dass man diesen Praxisbezug findet und nicht um Leistung. Also für mich ist der Unterschied vom Kolleg zu meiner Schule, die ich davor besucht habe, einfach schon ganz, ganz unterschiedlich, weil es einfach darum geht, wie du den Praxisbezug findest, ob du Gelerntes anwenden kannst und nicht, ob du das eins zu eins so wiedergeben kannst.
Da mache ich gleich weiter. An sich unterscheidet sich die BAföG-Ausbildung nicht sehr, also nicht recht vom Kolleg. Es ist einfach so, wir haben Ausbildung und Matura, dadurch auch einen fixen Stundenplan, der eben mixt aus normalen Fächern wie Deutsch, Mathe, Englisch und praxisbezogenen Fächern wie Didaktik, Pädagogik oder eben Praxis. Was man immer merkt, das möchte ich gerne aufgreifen, wir haben einen enormen Praxisbezug in den verschiedenen Fächern. An sich ist einfach das, dadurch, dass es durchgemischt ist, erlebt man viele Seiten von dem Beruf. Das heißt, eben in den verschiedenen Fächern erlebt man den Praxisbezug. Und wir haben am Mittwoch eben, oder beziehungsweise je nach Klasse variiert, der Tag, wo wir wirklich einen ganzen Vormittag im Kindergarten sein dürfen und den Kindergartenalltag miterleben dürfen. Das heißt, die Praxisstunden sind eben dann an einem Tag geblockt.
Also mir gefällt die Ausbildung grundsätzlich sehr, vor allem, weil es, wie wir es eben im Kolleg haben, sehr praxisnah ist in den meisten Fächern. Also entweder sind es Fächer, wo man sowieso selber Sachen durchprobieren können, ausprobieren können oder in der Praxis ausprobieren können oder in den theoretischeren Fächern einfach sehr viele Praxisbeispiele von den Lehrenden kommen. Also sowohl aus eigener Berufserfahrung als auch von anderen Studierenden oder ehemaligen Schülerinnen. Und dadurch sozusagen auch bei Konzepten, die vielleicht sehr theoretisch klingen, wenn es irgendwie eine entwicklungspsychologische Geschichte oder so geht, einfach gleich dieser Bezug da ist, dass ich weiß, okay, so ist das gemeint und so schaut das dann in der Praxis aus. Und das kann ich mir ein bisschen mehr vorstellen, als jetzt im Kindergarten mache ich das und das und das und das und dann halt wirklich die Situation vor Augen da ist und man darüber diskutieren kann und einfach sich besser vorstellen kann. Weil ich arbeite jetzt schon nebenbei ein bisschen im Kindergarten, seit etwas über mehr als einem halben Jahr. Und ich glaube, mir wird die Praxiszeit, die wir nur durch die Pflichtpraktika haben, wahrscheinlich ein bisschen zu wenig sein, um sagen, wirklich das Gefühl zu haben, dass ich nach der Ausbildung ganz vorbereitet wäre auf den Alltag. Aber wir haben die große Abschlusspraxis eh noch vor uns, also vielleicht ändert sich das dann eh noch.
Das ist sehr interessant. Also ihr habt jetzt mit euren letzten Ausführungen schon die nächste Frage ein bisschen vorweggenommen. Ihr habt jetzt die Praxisnähe sehr betont, also beim Unterricht. Das scheint euch allen gleich zu gehen. Wie beurteilt ihr die Theorie zum Beispiel? Habt ihr das Gefühl, ihr seid auch von der Theorie her gut gerüstet und vor allem, auch wenn der Unterricht sehr praxisnah ist, seht ihr zum Beispiel Verbesserungsbedarf oder Unterschiede, wenn ihr dann auch mit der praxisnahen Theorie wirklich in die Kindergärten, in die Kinderkrippen, in die Gruppen reingeht's, haut das hin? Wie ist der Unterschied? Also wie ist so der Clash zwischen eben der Ausbildung und dann dem Alltag?
Ich finde, das kommt immer voll auf das Haus und auf den Träger an, zu dem man kommt oder den man sich aussucht oder eben das Haus, das man sich aussucht. Ich finde, wir sind schon sehr gut gerüstet von der Theorie. Also bei uns ist es halt so aufgebaut, du bekommst quasi ein Grundpackage mit und auf Teams hast du dann immer einen Ordner, wo du dich auch noch vertiefend informieren kannst. Also du hast noch Artikel dazu. Also es ist so, als würden die Lehrenden dir einfach so einen Koffer geben und das erste Fach von diesem Koffer sind die Basics und wenn du Lust hast auf mehr und es dich interessiert oder du sagst, du brauchst da noch was, kannst du einfach auf die zweite Seite schauen und dir das selbstständig auch noch erarbeiten. Also ich finde halt schon, dass bei uns auch der große Vorteil ist, dass wir einfach die Praxis geblockt haben. In den ersten 2 Jahren hatten wir immer 2 Wochen Praxis geblockt. Dann hatten wir im zweiten Jahr, im dritten Semester 2 Wochen, im vierten Semester 3 Wochen. Und jetzt die große Abschlusspraxis sind bei uns in 4 Wochen. Und da kann man halt wirklich schon viel durchgängig machen, weil man wird wie ein Teil dieses Teams. Und man versteht dann vielleicht auch, warum ein gewisser Träger oder eine gewisse Gruppe es vielleicht anders macht, als wir in der Theorie gelernt haben.
Also ich kann mich das sehr anschließen, dass ich mich sozusagen theoretisch gut vorbereitet fühle, weil wir einfach viele Punkte auch aus allen möglichen unterschiedlichen Aspekten behandeln und oder ob jetzt in verschiedenen Fächern sind oder im selben Fach, dass man einfach eben, wie die Marlene gesagt hat, einfach Tools hat und sich dann, je nachdem, wie man selber arbeitet oder wie das gerade nötig ist, sich sozusagen entscheiden kann, welche Werkzeugkiste mache ich auf für welche Situation. Und von dem her sehr gut vorbereitet sind. Aber es kommt eben sehr aufs Haus an oder auf die Gruppe selber, wie realistisch das dann auch durchführbar ist. Vor allem wegen Punkten wie Betreuungsschlüssel oder ähnliches. Wenn sozusagen die Theorie schön ist, dass ich mich diesem einen Kind widme und jetzt mit diesem einen Kind etwas machen kann, will, soll. Und dann aber praktisch 20 andere Kinder genau dasselbe brauchen oder was Ähnliches brauchen. Da ist dann ein bisschen der Clash zwischen der Theorie und der praktischen Ausführung davon.
Ich bin wirklich froh, dass diese Frage gekommen ist, denn das ist vor allem ein Punkt, der in der BAföG oft kritisiert wird. Wir haben zwar diese Praxisblöcke an in verschiedenen Wochen und Tagen, aber das ist eben wirklich Praxis im Kindergarten und es fällt einfach ab und zu die Zeit, so Situationen zu reflektieren, beziehungsweise eben sich da raus die Theorie zum Holen ab und zu. Wir verbinden es da mit anderen Fächern wie Pädagogik oder Didaktik, aber an sich, wir haben, einerseits wird oft beklagt, wir haben nicht genug Zeit im Kindergarten, aber wir haben immer nicht genug Zeit Theorie in manchen Klassen, das heißt, in der ersten startet man bei uns tatsächlich mit relativ, eigentlich nur mit Theorie fast und wenig Praxis, weil man eben da den Grundstein legen möchte. Aber ich denke, was auch wichtig ist, dass man eben dann in weiterfolgenden Klassen auch diese Theorie hineinbringt. Also das ist vor allem ein Punkt, den ich oft höre. Es wird beklagt, dass bei uns in manchen Bereichen die Theorie dazu erfüllt. Das heißt, wir kriegen schon durch eben Didaktik oder Pädagogik Impulse, beziehungsweise wie sollte, ganz banal gesagt, wie sollte das Kind funktionieren, aber eben dann in manchen Situationen fällt dann doch die Tipps und die Anweisungen, was man am besten machen sollte.
Was hört ihr denn so von Kolleginnen und Kollegen, also die Ausbildung mit euch machen? Gibt es da vielleicht ganz andere Erfahrungen und Meinungen oder ist das jetzt sehr ähnlich wie eure? Könnt ihr das ein bisschen einschätzen?
Also ich denke, beim Yusuf und mir, ich würde jetzt mal sagen, 90% aus unserer Klasse und von unseren MitschülerInnen dieselbe Meinung vertreten. Der Großteil unserer Klasse einfach glücklich und zufrieden ist, in dieser Form so eine Ausbildung erleben zu dürfen.
Also ich schließe mich da grundsätzlich an. Also ich denke mir, unsere Gruppe ist relativ homogen, was die Einstellungen bezüglich dem Ganzen angehen. Aber klarerweise gibt es immer Leute, die eventuell einfach andere Meinungen haben oder andere Meinungen vertreten oder die dann mehr oder weniger auch klar machen in der Gruppe. Aber ich meine, ich umgebe mich halt aus unserer Klasse mit Leuten, die ähnliche Meinungen haben. Und dadurch ist es halt, ich weiß nicht, vielleicht einfach so von der Wahrnehmung her, dass wir uns alle eben klarerweise ähnliche Einstellungen haben.
Also ich kann mich da jetzt theoretisch auch noch anschließen. Es ist eben dieses Bild, das allgemein in der Klasse vermittelt wird, dass eben in manchen Fällen die Theorie fehlt. Es gibt wirklich auch die liegen mit Bauchschmerzen, ganz übertrieben gesagt, vorher am Praxistag im Bett, weil sie eben in manchen Bereichen einfach die Theorie fehlt und sie sich unvorbereitet fühlen. Gerade deshalb möchte ich das Bild immer aus sich tragen, weil das oft nicht angesprochen wird. Also ich kann mich da nur anschließen, dass das eben, ich sage nicht 100%, weil es gibt immer auch die anders drüber denken. Es gibt auch die das natürlich überdramatisieren und auch die das abspielen. Aber an sich würde ich sagen, es ist schon ein breites Bild von Kolleginnen und Kollegen, die so empfinden.
Ich habe jetzt so das Gefühl, ihr werdet dann alle in den Beruf einsteigen. Sagt mal, ob ja oder nein. Was sind eure Pläne? Habt ihr vielleicht ganz spezifische Pläne schon? Ich meine, Yusuf, okay, du arbeitest ja jetzt schon. Wie schaut es aus zum Beispiel? Lieber Kinderkrippe, Kleinkindgruppe, Kindergarten, Hort wäre ja auch möglich, wobei es da teilweise ja Zusatzausbildung gibt. Wie wird jetzt eure Zukunft ausschauen und vielleicht, wo seht ihr euch dann in 5 Jahren, sagen wir mal?
Meine Zukunft hängt davon ab, wie sich der Kindergarten entwickelt. Derzeit brauchen wir nicht abspielen, die Rahmenbedingungen sind gewöhnungsbedürftig, möchte ich mal sagen. Und vor allem jetzt ist für viele, und das betrifft mich momentan auch noch, eine Arbeit im Kindergarten zwar wunderschön, sonst wäre man nicht in der Ausbildung, wo man nicht gerne mit Kindern arbeiten würde, aber eben auch, es hat einen bitteren Beigeschmack. Gerade deshalb bin ich mir noch nicht sicher, wie meine Zukunft ausschaut und ich möchte mir einfach da noch, dadurch, dass es bei mir eh noch dauern kann, einfach noch inspirieren lassen bzw. beeinflussen lassen von der Situation, die momentan dann im Kindergarten herrscht. Dadurch, dass ich eben dann Ausbildung und Matura habe, kann ich ja noch weiter studieren, gehe auch noch. Und gerade deshalb mache ich mir noch nicht so große Sorgen bzw. Gedanken um meine Zukunft.
Also ich möchte auf jeden Fall in die Praxis gehen. Ich möchte aber jetzt nach dem letzten BAföG-Jahr den Hochschullehrgang machen für inklusive Elementarpädagogik an der PH Wien. Das ist eine 4-semestrige Ausbildung, die weiterführend ist, weil ich mache jetzt dann meine Abschlusspraxis im Keil-Institut, um mir anzuschauen, ob ich mir das vorstellen kann, in einer inklusiven elementarpädagogischen Einrichtung zu arbeiten. Und wenn dem so ist, dann möchte ich auf jeden Fall diesen 4-semestrigen Weg noch weitermachen und dann erst direkt in die Praxis gehen und am allerliebsten in eine inklusive Gruppe.
Also ich bin eben, wie schon erwähnt, seit jetzt Jänner als Springer in Wien tätig, bei der Diakonie. Und zwar sind das in Wien, soweit ich weiß, 10 Häuser, 10 oder 11. Und ich also bin dann halt jede Woche, weil ich nur geringfügig neben der Ausbildung jetzt gerade eben dort arbeite, bin ich halt wöchentlich in einem anderen Haus oder ab und zu auch im selben hintereinander. Also ich werde auf jeden Fall in dem Bereich weiterarbeiten wollen. Wo ist bei mir ein bisschen die Frage, weil ich bin jetzt gerade so am Halbumzug nach Graz und möchte nebenbei jetzt in Graz noch wieder anfangen oder wieder weiter studieren, sagen wir es eher so. und werde nach der Ausbildung, nach diesem Jahr, auf jeden Fall in Graz anfangen, im Kindergarten zu arbeiten und nebenbei halt zu studieren. Also es wird dann wahrscheinlich eher Teilzeit werden für die ersten paar Jahre. Und wie es dann weitergeht, schaue ich dann. Aber ich möchte auf jeden Fall in dem Bereich arbeiten, also das weiß ich schon.
Gut, dann die Abschlussfrage. Sagt mir jetzt einmal, wie würde euer idealer, sagen wir jetzt mal Kindergarten, wie würde eure ideale Kindergartengruppe ausschauen? Wo würdet ihr gerne arbeiten? Wie müsste der Fachkraft-Kindschlüssel sein? Was müsste alles ermöglicht sein an Rahmenbedingungen?
Ich glaube, ich war schon in meinem idealen Kindergartenpraxis machen, die ersten zwei Praktika. Das ist ein offenes Haus. Da teilen sich zwei Kindergartengruppen die Räumlichkeiten. Und also wenn zwei Pädagoginnen und eine Assistentin wären auf 18 Kinder, wäre ich happy. Und da bin ich noch sehr großzügig. Ich mag das halt mit einem riesengroßen Garten, eine große Sandkiste, die das ganze Jahr benutzt werden darf und nicht nur im Sommer. Und viele Outdoor-Möglichkeiten und vielleicht von der Lage auch so, dass man gut in den Wald gehen kann, aber auch zu einem Wasserspielplatz. Ich hätte da viele Möglichkeiten.
Also mein ideales Haus hat auch auf jeden Fall für eine Gruppe mehr als einen Raum, was in Wien halt, also zumindest in Wien nicht so üblich ist. Damit einfach ein Rückzugsort auch gegeben ist. Also zwei, drei Räume für die Gruppe wären recht angenehm. Und vom Schlüssel her auch, würde ich sagen, mindestens drei Fachkräfte auf 15, 16 Kinder vielleicht. Dafür vom Alter her bin ich eher ein großer Fan von Familiengruppen, also 1,5 bis 6-Jährige gemischt. Wobei mir die jüngeren Kinder auch eher liegen zurzeit. Aber auf jeden Fall viele Fachkräfte auf nicht so viele Kinder.
Sie kommen in dem Fall auch noch anschließen. Für mich schaut der perfekte Raum eben auch groß und eben mehrere Räume. Und vor allem, was mir wichtig ist, ist Licht durchflutet, weil ich war schon in Kindergärten, die wirklich aus einem anderen Jahrhundert stammen. Das heißt, wirklich finstere Kindergärten. Eben den Kindschlüssel kann ich mich auch noch anschließen. Ich würde auch sagen, 15, 16 Kinder mit drei eben Fachkräften, ganz wichtig, Fachkräften, die wirklich gut ausgebildet sind, sei es jetzt durch ein Kolleg oder eben durch die BAföG. Und ich finde auch die Idee von offenen Kindergärten gut. Das heißt, dass man einfach auch, ich habe das erlebt, in Kindergärten, wo man eben den Austausch zwischen den Gruppen hat, wo es dann nicht so viel macht, wenn ein Kind einmal in einer anderen Gruppe ist oder in einer anderen Gruppe spielt, weil sie es gerade an dem Tag dort wohler fühlt. Also ich finde auch die Idee, sollte man vielleicht in Zukunft beachten, wenn es räumlich eben möglich ist. Aber an sich wären das so die Voraussetzungen, die ich an einen optimalen Zukunftskindergarten setzen würde.
Was werden eure als angehende Elementarpädagoginnen und Pädagogen ideale Vorbereitungszeit? Also wenn man sagt, ihr seid 40 Stunden angestellt, wie viel davon sollten denn Kinderdienst sein und wie viel sollte in Vor- und Nachbereitung, Elterngespräche, was auch immer alles extra führen und auch bezahlt werden?
Also vor allem in der BAföG merkt man das Problem gut, wie viel Zeit man wirklich in Planungen einsteckt. Natürlich am Anfang ist es noch mehr, das heißt, da sitzt man wirklich ab und zu 2 Stunden bei irgendeiner Planung dabei. Also ich würde sagen, man sollte mindestens für einen erfolgreich und gut durchgeplanten Kindergartentag, das heißt jetzt nicht ein striktes Programm setzen, sondern das heißt einfach genug Ideen überlegen beziehungsweise Impulse überlegen, die man wirklich bieten kann, muss man mindestens mit, sagen wir, 2 beziehungsweise 3 Stunden rechnen. Das heißt, wenn man wirklich einen ganzen Tag durchplant, die verschiedenen Spielbereiche durchplant, dann Aktivitäten beziehungsweise Angebote setzt. Ich möchte jetzt da gar nicht ins Detail gehen, also nämlich keine Kindergartengruppe mit Angeboten überschütten beziehungsweise überfordern, aber es ist einfach, je mehr Material man vorbereitet hat, desto besser kann man sich eben auf die aktuelle Gruppensituation einstellen. Natürlich, es mit der Zeit legt sich das auch, weil wenn man schon so viele Planungen vorbereitet hat, kann man manche, will ich nicht sagen, recyceln, weil an sich sind sie nicht schlecht, aber einfach wiederverwenden, indem man es an die aktuelle Gruppe anpasst. Aber an sich würde ich sagen, pro Tag kann man schon mit pro Vorbereitungstag kann man schon mit 2 Stunden oder eben auch 3 Stunden, je nachdem, rechnen.
Ich glaube, für seinen Vollzeitjob hätte ich schon gerne pro Woche 10 Vorbereitungsstunden, aber das ist halt eigentlich utopisch, weil das bezahlt einem halt niemand, leider.
Also wenn ich es mir wirklich jetzt zusammenstellen darf, dann würde ich bei einer Vollzeitanstellung auch, glaube ich, sicher, also mit der Anzahl an Kindern, die halt jetzt gerade üblich sind, damit ich wirklich sage, ich kann mir die Zeit nehmen, für jedes Kind das optimal zu planen und für die ganzen Beobachtungen und die Elterngespräche mir dafür alles Zeit nehmen, da würde ich sagen, will ich oder bräuchte ich nicht mehr als vielleicht 25 Stunden Kinderdienst und dann 10, 15 Stunden für Planungen und Elterngespräche und Entwicklungsgespräche und alles drum und dran, was noch dazu gehört.
Okay, danke schön. Das war's. Hat mir wirklich sehr gefreut. Ich habe jetzt wieder ein bisschen mehr einen Eindruck bekommen, wie das alles läuft. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Großes Dankeschön noch einmal an euch alle und vor allem alles Gute auf euren Lebens- und Arbeitswegen. Das war Folge 4 des elementarbildung.at Podcast. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn euch dieser Podcast gefällt, würde es mich sehr freuen, wenn ihr anderen Interessenten davon weitererzählt und ihn in eurer Lieblings-Podcast-App abonniert. Ihr findet ihn auf elementarbildung.at, auf Soundcloud, Apple und Google Podcasts, auf Spotify und vielen anderen Plattformen. Mir als Betreuer ist natürlich klar, dass eine Podcast-Folge über ElementarpädagogInnen nur die halbe Wahrheit ist, sozusagen. Wenn alles klappt, geht es also in der nächsten Folge um das sogenannte Assistenzpersonal, also BetreuerInnen, HelferInnen, AssistentInnen und so weiter. Da gibt es ja je nach Bundesland unterschiedliche Namen. Noch einmal ein großes Dankeschön an meine großartigen InterviewpartnerInnen und Partner, vor allem an den BAföG-Schüler Christoph, der sich aufgrund von Organisationsproblemen meinerseits sehr, sehr kurzfristig bereit erklärt hat, mitzumachen und sich dann sogar live aus Dublin zugeschaltet hat. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.